Keine Gnade. Der True Crime Podcast. In diesem Podcast geht es um die Aufarbeitung realer Kriminalfälle. Somit enthalten sind auch die Beschreibungen von grausamen Gewalttaten an Mensch und Tier. Das Anhören erfolgt auf eigene Verantwortung. Sensiblen Menschen und Kindern wird ausdrücklich vom Hören abgeraten.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Folge 41 inzwischen. Und das ist unglaublich faszinierend, denn ich hätte niemals gedacht, dass es doch mal so viele Folgen werden. Und das ist tatsächlich nur so, weil ihr mich so großartig unterstützt. Daher möchte ich an der Stelle einfach nochmal vielen lieben Dank sagen für all eure Zuschriften, auch für die zahlreichen Dinge, die mich über meine Amazon-Wunschliste erreicht haben in der letzten Zeit. Ganz, ganz großartig. Ich danke euch wirklich von Herzen dafür. Es ist ganz, ganz toll, dass ich jetzt wieder viel Recherche und Lesestoff habe und damit ja hoffentlich noch einige weitere Folgen vom Podcast produzieren kann. Ich danke euch wirklich von Herzen dafür. Und ja, Fallvorschläge, die schickt ihr mir auch immer noch zu. Vielen Dank dafür. Die Liste ist inzwischen sehr, sehr lang. Und auf dieser Liste steht auch oder stand auch der heutige Fall, nämlich der Fall von Michael, genannt Mick Philpott. Bei diesem Fall handelt es sich um eine sehr tragische Geschichte, die sehr, ja, sagen wir, zwiegespalten aufgefasst wird von der Gesellschaft. Warum? Da kommen wir natürlich zu. Ganz wichtig ist es, dass ich zu Beginn einfach nochmal erwähne, dass es sich um einen Fall handelt, der aus jüngerer Zeit ist und dementsprechend nicht besonders viel über die Kindheit oder Jugend von Michael bzw. Mick Philpott bekannt ist. Entsprechend also nicht wundern, dass die bestimmten in Informationen, die wir sonst über, ich sag mal, ältere Fälle in Anführungsstriche haben, dass die in diesem Fall wieder fehlen. Was wir sicher wissen, ist, dass er 1956 in England geboren wird und dass er ja in seinen Teenagerjahren eigentlich schon dafür bekannt ist, dass er ein sehr gewalttätiges, kontrollierendes und dominantes, aber auch manipulierendes Verhalten an den Tag legt und das ganz besonders gegenüber Frauen. Außerdem ist auch bekannt, dass er ja kein Kostverächter ist und vor allen Dingen jüngere Frauen bzw. ja Teenagerinnen es ihm eigentlich angetan haben. Ihr werdet jetzt im Laufe der Erzählungen feststellen, dass es immer wieder Zeitsprünge gibt. Teilweise fehlen einige Jahre zwischen den Ereignissen, von denen ich euch berichte. Das liegt entweder daran, dass über diese Ereignisse dazwischen nicht berichtet wurde, weil sie wahrscheinlich für den Fall einfach nicht relevant sind, oder weil sie aus Datenschutzgründen einfach nicht veröffentlicht wurden. Entsprechend werde ich euch jetzt von den wichtigsten Ereignissen in seinem Leben berichten. Es beginnt im Jahr 1976, er ist zu der Zeit 19 Jahre alt und da lernt er die 15-jährige Kim Hill kennen. Ihr seht also schon 15, sie ist dann eigentlich noch verhältnismäßig jung. Die Zeitspanne zwischen ihm und ihr sind 4 Jahre, das ist nicht die größte Zeitspanne, aber man sieht diese Tendenz. Er lernt sie kennen, die beiden werden ein Paar, aber die Beziehung läuft alles andere als rosig, denn Philpott verlangt von ihr die volle Aufmerksamkeit und Unterwerfung. Seine Bestrafungen für Verfehlungen, die sie in seinen Augen begeht, sind drakonisch. Das heißt, er schießt ihr zum Beispiel einmal mit einer Armbrust in den Unterleib, weil sie ein Kleid trägt, was in seinen Augen zu kurz ist. Man sieht also, welchen Stellenwert sie bei ihm hat. Also sie hat seinen Regeln zu folgen, sie hat das zu tun, was er sagt, sie hat sich zu kleiden, wie er das möchte. Und wenn sie dieser Aufforderung nicht folgt, dann gibt es richtig Konsequenzen. Sie kümmert sich einmal um ein Baby, sie babysittet und sie schenkt dem Kind mehr Aufmerksamkeit als ihm. Das macht ihn so wütend, dass er ihr Knie mit einem Hammer zertrümmert. Und so ist der Alltag in dieser Beziehung. Mit 21 wird er zum Militär eingezogen und das ist im Grunde genommen die Chance für Kim, aus dieser Beziehung zu flüchten. Man fragt sich ja immer, warum das so ist, warum die Frauen nicht einfach, das ist immer so einfach gesagt, warum die Frauen, wenn sie in einer gewalttätigen Beziehung sind, nicht einfach zurückschlagen, entgehen. Und wenn ich sowas höre, dann gehen bei mir immer die Glocken an, weil das finde ich eigentlich immer ganz, ganz schlimm, weil das sind die Aussagen von Menschen, die in solchen Situationen einfach noch nicht waren und die einfach nicht wissen, was es bedeutet, in einer in einer Beziehung zu sein oder in einer Situation zu sein, in der man Angst um sein Leben hat und nicht weiß, wie man da rauskommt, weil man einfach in einer gewissen Form von einer Abhängigkeit steht. Vielleicht komme ich da später nochmal zu, aber möchte einfach nur das jetzt schon mal im Keim ersticken, dass dort draußen vielleicht irgendjemand sitzt und sagt, warum ist denn die nicht vorher schon gegangen? Das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass das so einfach wäre. Wie gesagt, er ist dann mit 21 beim Militär und Kim nutzt diese Gelegenheit. Sie schickt ihm einen Brief und berichtet ihm davon, dass sie sich von ihm trennen wird. Daraufhin verlässt er das Militärgelände unerlaubterweise, fährt zu Kim und geht in ihr Schlafzimmer. Sie liegt in dem Moment dort und schläft. Und er sticht mehr als ein Dutzend Mal auf die im Bett liegende, zu der Zeit 17-Jährige ein. Ihre Mutter eilt ihr dann zur Hilfe und er attackiert dann auch die Mutter mit dem Messer. Beide überleben jedoch schwer verletzt. Kims Lunge, Blase, Niere und Leber sind durchstochen. Kim ist davon überzeugt, dass das auch der Grund dafür ist, warum sie in späterer Zeit dann auch an Leberkrebs erkrankt ist. Im Dezember 1978 wird er dann wegen schwerer Körperverletzung zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wird jedoch bereits nach 3 Jahren und 2 Monaten entlassen. Die Zeit im Gefängnis führt allerdings nicht dazu, dass Philpott sein Verhalten gegenüber Frauen in irgendeiner Art und Weise überdenkt, dass er sich ändert, dass er denkt, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Er bleibt nämlich in dem Glauben, dass Kim bekommen hat, was sie verdient hat. Beziehungsweise eigentlich wollte er sie ja töten, aber er bereut nicht. Also im Gegenteil, sein kriminelles Potenzial wächst eher, als dass er irgendwie eine Einsicht bekommt. Und das zeigt eigentlich schon, dass bei ihm psychisch irgendetwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Wir machen einen weiteren Zeitsprung und kommen im Jahr 1986 an. Hier heiratet er Pamela Lomax. Sie haben gemeinsam 3 Kinder und auch Pamela ist in der Beziehung alles andere als glücklich. Zu Beginn scheint alles noch in Ordnung zu sein. Immerhin heiratet sie ihn ja schließlich auch. Und es dauert eine Weile, bis er sich als grausamer und gewalttätiger Ehemann entpuppt. Er möchte sie und ihr Leben massiv kontrollieren, manipulieren und er möchte einfach die Oberhand haben. Er ist der dominante Part und sie hat zu spuren, sie hat zu tun, was er sagt. Später berichtet sie, dass sie sich fast täglich gewünscht hat, sogar gebetet hat, dass er eine andere Frau finden und sie verlassen wird. Und es dauert insgesamt 7 Jahre, bis ihr dieser Wunsch erfüllt wird. Dann lernt nämlich der 37-jährige Mick Philpott die 14-jährige Heather Kehoe kennen. Und hier sieht man dann schon wieder eher diesen Hang zu jüngeren Frauen. Es dauert jedoch noch 2 weitere Jahre, bis Heather den Schritt wagt, aus ihrem Elternhaus flüchtet und eine feste Beziehung mit Philpott beginnt. Und aus der gehen dann auch weitere Kinder hervor. Beides sind Jungs, die relativ schnell hintereinander geboren werden. Philpott jedoch wünscht sich eine Tochter. Er gibt Heather die Schuld, dass es keine Tochter geworden ist und das hat zur Folge, dass er sie fortan regelmäßig verprügelt. Auch die heranwachsenden Söhne, die erzieht er in den kommenden Jahren dazu, es ihm gleich zu tun. Also er erzieht sie zu einem gewalttätigen und aggressiven Verhalten, vor allen Dingen der Mutter gegenüber. Heather wagt dann schließlich die Flucht. Philpott hält sie jedoch auf und droht ihr, solle sie das noch einmal versuchen, dann würde sie das gleiche Schicksal ereilen wie einst Kim Hill. Er verlangt von ihr außerdem, dass sie ihm noch weitere Kinder gebärt, da er sich ja auch noch immer eine Tochter wünscht. Doch Heather wird wieder nicht schwanger. Im Jahr 1991 erhält er dann noch eine weitere Vorstrafe, dieses Mal, weil er einen Arbeitskollegen durch einen Kopfstoß schwer verletzt. Er wird daraufhin arbeitslos, seine Freundin Heather wird ihm keine weiteren Kinder mehr schenken und so beginnt er seine Fühler in andere Richtungen auszustrecken. Ihm ist es sehr wichtig, dass Kinder in der Beziehung mit dabei sind. Warum genau er diese Vorliebe hat, ganz, ganz viele Kinder zu haben, das ist unklar, unsicher, das weiß man nicht, aber es ist für ihn ein ganz, ganz wichtiger Faktor und auch, dass diese Kinder bei ihm sind, dass er sich um diese Kinder kümmern kann und dass er sie in seiner Nähe und quasi in seiner Kontrolle hat. Und so trennt er sich dann von Heather und lernt im Jahr 2000 Mairead Duffy kennen. Sie ist zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, alleinerziehende Mutter eines Sohnes und gerade aus einer gewalttätigen Beziehung geflüchtet. Sie ahnt nicht, dass sie im Grunde genommen vom Regen in die Traufe gerät und zieht noch im selben Jahr bei Philpott ein. Der lebt in Allenton, Derby, zu dieser Zeit in einem Haus, das ihm vom Staat zugewiesen wurde, also quasi im Prinzip wie eine Sozialwohnung, aber halt ein Sozialhaus. Gibt es bestimmt auch einen Begriff für, aber nur, dass ihr das mal so kennt. Er arbeitet nicht, lebt halt in diesem Haus und lebt auch von der Sozialhilfe. Und im Jahr 2001, also ein Jahr später, lernt er dann auch noch Lisa Willis kennen. Die ist 16 Jahre alt und ist ebenfalls alleinerziehende Mutter eines Sohnes. Und auch ihr bietet er kurze Zeit später an, in sein Haus einzuziehen. Da lebt allerdings auch noch Mairead. Und so lebt er fortan gemeinsam mit beiden Frauen und mit den Kindern. Und auch hier ist Gewalt an der Tagesordnung, denn wenn die Frauen nicht seinem Willen gehorchen, dann macht er mit ihnen im Grunde genommen, was er will. Prügeleien, Schreiereien, Streitereien, Gewalt, alles gehört wirklich zum Alltag. Es gibt keine liebevollen Worte und so bezeichnet er seine Frauen zum Beispiel auch nicht als Schatz, wie man das zum Beispiel so kennt, oder als Liebling oder als Hase oder wie auch immer, sondern er nennt sie Bitch, also Schlampe. Einmal verprügelt er Lisa sogar mit einer Holzlatte, weil er glaubt, dass sie ihn angelogen hat. Es kommt das Jahr 2002 und in diesem Jahr wird kurz vor Weihnachten das Sorgerecht für die beiden Söhne, die er gemeinsam mit Heather hat, ihr zugesprochen. Das ist eine Information, die Mick mit dem Zerschlagen des Weihnachtsbaumes der Familie beantwortet. Und das ist ein Akt, den er ab sofort an Weihnachten zur Tradition werden lässt. Im Jahr 2003 heiratet er dann Mairead und Lisa ist Brautjungfer bei der Hochzeit. Also man kann sich das wirklich so vorstellen. Sie leben gemeinsam ich nenne es jetzt mal Sozialhaus. Sie leben dort gemeinsam. Lisa als die Geliebte, Mairead als die Ehefrau. Dazu die beiden Söhne aus den jeweils ersten Beziehungen der beiden. Und dann kommen in den folgenden Jahren noch weitere Kinder hinzu. Mairead bekommt 5 Kinder von ihm und Lisa 4. Und so leben dann insgesamt in den kommenden Jahren 11 Kinder und 3 Erwachsene insgesamt unterm Dach dieses Sozialhauses. Da das abzusehen ist, dass es halt viele Kinder sind und dass der Platz halt auch irgendwann ja zu wünschen übrig lässt, stellt Philpott einen Antrag auf ein größeres Haus. Und das ist etwas, was sich nicht verbergen lässt. Und so geht ein Aufschrei durchs Land, als die Medien von der Familie Philpott und deren Lebensumständen erfahren. Philpott nutzt das Interesse der Öffentlichkeit und er inszeniert sich auch sehr medienwirksam. Er tritt in Talkshows auf, er gibt Interviews, er macht bei einer Dokumentation mit und verteidigt dort auch seinen Lebensstil. Er selbst erklärt, dass er die meiste Zeit in einem Wohnwagen im Garten des Hauses verbringt, weil die Frauen mit den Kindern ja den Platz im Haus brauchen. Was er aber nicht erzählt und was dann auch wieder so spät herauskommt, und das ist dann ganz interessant, wie so diese Details seines Lebens dann nach und nach in die Öffentlichkeit geraten. Also eigentlich hat er, wie gesagt, vor, seinen Lebensstil zu verteidigen und so ein bisschen zu zeigen. Er ist ja der liebende Vater, er kümmert sich toll um seine Kinder. Der Staat gibt ihm aber nicht die Möglichkeiten, im Grunde sich anständig um seine Familie zu kümmern. Dass er aber eigentlich die Zeit im Wohnwagen verbringt, um ja Ruhe zu haben und seine Frau und seine Geliebte abwechselnd zu sich ruft, um mit ihnen Sex zu haben, das kommt erst nach und nach und später raus. Auch weigert er sich weiterhin, einen Job anzunehmen. Im Rahmen des gesteigerten öffentlichen Interesses werden ihm mehrere Arbeitsstellen in Aussicht gestellt. Doch er lehnt sie alle ab. Also er kriegt dann auch wirklich Termine, wo es heißt, hier, komm heute arbeiten, und er erscheint einfach nicht. Auch, dass er weder für seine Frauen noch für seine Kinder viel übrig zu haben scheint, das wird auch schnell deutlich im Rahmen dieses gesteigerten Interesses. Die Leute beobachten ihn natürlich. Und es ist ein gefundenes Fressen, wenn herauskommt, was da alles schiefläuft. Das wird natürlich dann auch gezeigt. Und so nimmt die Kritik an der kompletten Familie Philpott und vor allem an Mick Philpott, der ja im Zentrum des Ganzen steht, mehr und mehr zu. Mehr und mehr Details über sein Leben werden bekannt und so wird dann auch die Straftat an seiner Ex-Freundin Kim ausgegraben. Und auch die Tatsache, und das kommt dann auch das erste Mal raus, dass er insgesamt sogar 17 Kinder mit 5 verschiedenen Frauen hat. Nach und nach ebbt aber das Interesse an den Philpotts ab und der Alltag kehrt wieder ein. Man kennt es ja selbst von verschiedenen Stories, von denen im Fernsehen berichtet wird. Irgendwann möchte es einfach keiner hören. Egal wie viele Skandale es gibt, egal wie lange das ist, egal wie weit es geht, irgendwann ist man gesättigt von einem bestimmten Thema und man möchte was anderes sehen. Und genau das ist das, was hier eintritt. Die Philpotts werden im Grunde genommen erstmal langweilig und so verliert auch Mick Philpott die Aufmerksamkeit. 2010 wird Philpott dann nochmal bei der Polizei auffällig, weil er Myreet an den Haaren aus dem gemeinsamen Haus zieht und sie schlägt. Im Übrigen, ein neues Haus hat er nicht bekommen. Im Jahr 2011 wird Myreet dann erneut schwanger, aber nicht von Mick. Sie wird schwanger von einem anderen Mann, und zwar von einem Mann, den das Paar beim Dogging kennengelernt hat. Wer so ungebildet ist wie ich und nicht weiß, was Dogging ist, denn ich musste es tatsächlich nachschlagen, dem erkläre ich es jetzt. Und ich hoffe, ich erkläre es richtig. Aber das ist das, was ich dazu gefunden habe. Und zwar ist Dogging eine sexuelle Vorliebe, bei der sich Paare an öffentlichen Orten treffen und dort Sex haben. Das Ziel ist, dabei beobachtet zu werden oder mit anderen Paaren den Sexualpartner zu tauschen. Also quasi swingermäßig. Man verabredet sich dafür zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Das läuft heutzutage dann übers Internet. Da schreibt man dann rein, Partei XY hat an dem Tag um die Uhrzeit dort und dort Sex. Voyeure sind quasi herzlich eingeladen, die können dann hinkommen und zugucken. Und andere Paare können dann kommen und dann können auch die Partner ausgetauscht werden. Das ist quasi dieses Dogging. Das machen die Philpotts noch nicht so lange. Aber Myreet wird relativ schnell schwanger und so zwingt Mick sie dann zur Abtreibung. Es kommt also kein weiteres Kind in die Familie. Im Februar 2012 hat Lisa dann endgültig genug von dem außergewöhnlichen Zusammenleben. Sie schnappt sich dann ihre 5 Kinder und zieht mit ihnen gemeinsam zu ihrer Schwester und deren Mann. Mit ihrer Flucht schürt sie jedoch unbändigen Hass in ihrem ehemaligen Lebensgefährten, Liebhaber. Sie ahnt aber nicht, wie schwer dieser wiegt und welche Folgen dieser Hass haben wird. Am 11. Mai 2012, also ein paar Monate nachdem Lisa ausgezogen ist, soll eine Anhörung vor Gericht stattfinden und in der soll es um das Sorgerecht für die 4 gemeinsamen Kinder gehen. Es soll entschieden werden, wer das Sorgerecht bekommen soll, aber der Termin kommt nicht zustande, denn um 4 Uhr morgens dröhnen die Sirenen über Allenton in Derby und die Feuerwehr eilt zum Haus der Philpotts in der 18th Victory Road, denn das Haus steht lichterloh in Flammen. Mick und Myreet stehen weinend und schreiend vor dem Haus, denn ihre 6 Kinder sind noch im oberen Stock. Sie selbst waren, als das Feuer ausgebrochen ist, im Erdgeschoss und alle Versuche, die Kinder zu retten, sind gescheitert. Und so konnten sie sich nur noch selbst aus den Flammen retten. Die Nachbarn werden darauf aufmerksam und versuchen verzweifelt, auch gemeinsam mit Mick Philpott, die noch im Haus gefangenen Kinder durch ein Fenster rauszuziehen. Also sie versuchen, durch dieses Fenster reinzukommen. Aber die Rauchentwicklung ist so stark, und sie kommen einfach nicht durch. Ohne Atemschutzgeräte hat man einfach keine Chance. Die Feuerwehr geht dann mit Hilfe von Taschenlampen und Atemschutzmasken ins Haus und bringen 6 leblose Körper auf den Rasen vor dem Gebäude. Und das sind die gemeinsamen Kinder von Mick und Myreet Philpott. Sie wurden im Schlaf vom Feuer überrascht und hatten keine Chance. Die tödliche Rauchentwicklung hat ihre Wirkung getan. Die 10-jährige Jade, der 9-jährige John, der 7-jährige Jack, der 6-jährige Jesse und der 5-jährige Jaden sind auf der Stelle tot. Der 13-jährige Dwayne wird noch ins Krankenhaus eingeliefert. Mick Philpott weigert sich, seinen Stiefsohn am Krankenbett zu besuchen. Die Polizisten müssen ihn dazu überreden. Als er dann im Krankenhaus mit den Schwestern zu flirten scheint, werden die Polizisten zum ersten Mal stutzig. Dwayne stirbt dann auch am 13. Mai im Krankenhaus. Alle Kinder werden darauf folgend obduziert und es wird eindeutig festgestellt, dass alle an einer Rauchvergiftung gestorben sind. Die Polizei nimmt kurze Zeit nach dem Brand die Ermittlungen auf und man will natürlich rausfinden, wie es zu dem verheerenden Feuer kam. In dem Fall ist es natürlich so, dass man verschiedene Gründe dafür sucht. Es kann natürlich sein, dass es einen Kurzschluss gab zum Beispiel oder gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie so irgendwas in Brand geraten kann. Schon am 14. Mai können sie allerdings bekannt geben, dass Brandbeschleuniger verwendet wurden, um genauer zu sein Petroleum. Das wurde im Bereich des Briefschlitzes an der Eingangstür nachgewiesen. Die Vermutung liegt nahe, dass der Brandbeschleuniger von außen durch den Briefschlitz gegossen und dann ein Feuerzeug oder ein Streichholz oder irgendetwas Brennendes hinterhergeworfen wurde. Und so ist es klar, das Feuer war kein Unfall, es wurde absichtlich gelegt. Das Feuer hat sich dann rasant im Eingangsbereich des Hauses ausgebreitet und somit den Fluchtweg abgeschnitten. Die Rauchentwicklung hat dann den Rest getan. Am Tag des Brandes sollte ja die Anhörung bezüglich des Sorgerechts für die vier gemeinsamen Kinder von Lisa und Mick stattfinden. Und so fällt der Verdacht auch schnell auf die junge Mutter und so werden sie und ihr Schwager festgenommen. Doch aufgrund von Mangel an Beweisen werden sie relativ schnell wieder auf freien Fuß gesetzt. Es ist allerdings klar, das Feuer ist nicht so einfach ausgebrochen, denn irgendjemand muss dafür verantwortlich sein, dass sechs Kinder ihr Leben ließen. Am 16. Mai, 5 Tage nach dem Feuer, treten Mick und Myreed vor die Kamera und geben eine Pressekonferenz. Diese Pressekonferenz kann man im Internet finden. Auch ganz einfach in eine Suchmaschine eingeben oder auch bei YouTube eingeben. Es gibt auch Dokumentationen darüber. Und diese Pressekonferenz ist sehr aussagekräftig. Denn bei dieser ist es nicht die Trauer der Eltern, die den Fokus auf sich zieht oder das Leid der Eltern, sondern es ist die Körpersprache von Mick. Und die fällt auch den ermittelnden Beamten relativ schnell auf und so wird auch ein Körpersprache-Experte hinzugezogen. Mick verhält sich nicht wie der aufrichtig trauernde Vater. Wenn man ihn mal beobachtet, man muss da schon irgendwie genau hinschauen, weil er hat ein sehr starres Gesicht. Seine hat nicht wirklich Regungen im Gesicht. Er wirkt sehr steif. Er verzieht zwar den Mund, so als wäre er traurig, als würde er weinen. Er drückt sich auch immer wieder ein Taschentuch das Gesicht, als würde er sich die Tränen trocknen wollen. Aber es kommen keine Tränen. Also das wirkt alles sehr gespielt. Diese Regungen, diese Mimik, die Gestik. Es wirkt gespielt, es wirkt einstudiert, es wirkt einfach nicht echt. Und außerdem scheint er auch diese Aufmerksamkeit zu genießen, die ihm jetzt doch nach einigen Jahren wieder zuteil wird. Und dieses Mal ist er ja nicht derjenige, der im negativen Fokus steht, sondern dieses Mal fliegt ihm quasi das Mitleid der Menschen zu. Er ist der arme, trauernde Vater, der gerade den schlimmsten Verlust seines Lebens erlebt. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Und das wird den Körpersprache-Experten und den Polizisten schnell klar. Und man beginnt zu überlegen, handelt es sich dabei jetzt um eine heiße Spur? Oder steht Philpott einfach so sehr unter Schock durch den Verlust seiner Kinder, dass er einfach gar nicht weiß, wie er reagieren soll? Was passiert da jetzt? Also diese Vermutung, die hat man in dem Moment. Aber die Polizei möchte nichts im Zufall überlassen und so beginnen wirklich dann die Ermittlungen gegen Mick Philpott und seine Frau Myreed. Und eine weitere Person gerät in den Fokus der Polizei und zwar heißt dieser Mann Paul Mosley. Er ist 45 Jahre alt und ist ein Freund der Philpotts und er hat außerdem eine sexuelle Affäre mit Myreed, von der Mick aber auch etwas weiß. Also es ist nichts Geheimes. Das heißt, wir haben da auch wieder so eine Dreiecksgeschichte. Und diese Vermutung der Polizei, dass die Philpotts damit etwas zu tun haben könnten, die macht natürlich schnell die Runde. Die ganze Gemeinde steht unter Schock. Vor dem Haus werden zahlreiche Blumen niedergelegt, es werden Kerzen aufgestellt, es werden Mahnwachen gehalten, finden Gebete in der Kirche statt. Also die Anteilnahme ist wirklich riesig groß. Es gibt ein Kondolenzbuch, in das man sich eintragen kann, in dem in kürzester Zeit sich wirklich Hunderte von Menschen eintragen. Also alle sind wirklich von dieser Geschichte unglaublich betroffen. Und so liegt es auch im Interesse von allen, dass ein Schuldiger möglichst schnell gefunden wird. Aber dass die eigenen Eltern für den Tod der Kinder verantwortlich sein sollen, das kann und das will zunächst auch einfach niemand glauben. Aber die Polizei möchte sich davon nicht beeinflussen lassen und so werden natürlich Untersuchungen durchgeführt. In der Nähe des Hauses werden dann mit Petroleum getränkte Handschuhe gefunden und ein Kanister. Und in diesem Kanister werden dann auch Reste von Petroleum sichergestellt. Und daraufhin untersucht man die Kleidung von Myreed, von Mick und von Paul Mosley und auf ihnen können Rückstände von Petroleum festgestellt werden. Und erst jetzt kommt dann wirklich die Wahrheit ans Licht. Am 28. Mai klicken dann die Handschellen und am 30. Mai wird Anklage wegen Mordes erhoben. Die Ermittler müssen dann schockiert feststellen, dass das Feuer tatsächlich Teil eines perfiden Planes war, den Mick Philpott selbst ausgeheckt hat. Und das Motiv ist Rache an Lisa. Mick Philpott plant, dass er gemeinsam mit seiner Frau und mit seinem Kumpel also ein Feuer im Haus legt. Der Grund dafür ist, dass er möchte, dass es so aussieht, als hätte Lisa dieses Feuer gelegt. Der Grund dafür ist, dass ja am gleichen Tag noch die Anhörung stattfinden sollte bezüglich des Sorgerechts. Es sollte also so aussehen, dass Lisa im Grunde Angst davor hat, das Sorgerecht für ihre Kinder an Mick zu verlieren. Deswegen legt sie also quasi ein Feuer. Die Gründe dafür können natürlich mannigfaltig sein in dem Sinne, ne? Also es kann sein, dass sie ihn aufhalten wollte, dass er überhaupt vor Gericht erscheint, dass sie quasi so ein bisschen, ja, psychisch gestört wirkt, dass sie also nicht das Recht haben könnte, auf Kinder aufzupassen, nicht dafür geeignet wäre, ein Sorgerecht zu haben. Also wie auch immer man es dreht und wendet, Lisa wäre im Endeffekt diejenige gewesen, die in einem schlechten Licht dagestanden hätte. Mick hingegen selbst hatte geplant, dass er als heroischer Retter in die Flammen eilt, seine Kinder herauszieht und so nicht nur als liebender Vater dasteht, sondern auch noch erneut seinen Weg in die Medien findet. Und dieses Mal auf der positiven Seite, und zwar als Held, als gefeierter Vater und dass er dadurch erst recht das Sorgerecht für seine Kinder bekommt. Denn wer sein Leben für seine Kinder einsetzt, der kann nur ein guter Vater sein. Das ist so dieser Plan, der dahinter steht. Zumindest ist das, was gesagt wird. Er hat also gehofft, das Sorgerecht für seine 4 Kinder zu erhalten und fast wäre dieser Plan ja auch aufgegangen. Denn immerhin ist es ja so, dass wirklich kurze Zeit nach dem Brand Lisa und ihr Schwager festgenommen worden sind. Allerdings konnte man ihnen da ja nichts nachweisen. Am 22. Juni findet dann die Beerdigung von allen 6 Kindern gemeinsam statt. Sie werden alle gemeinsam zu Grabe getragen. Und insgesamt haben die Mitglieder der Gemeinde über 11.000 englische Pfund gespendet, damit die Kosten für die Beerdigung getragen werden können. Myreed und Mick wird die Teilnahme an der Beerdigung verweigert. Sie sitzen nämlich noch in Untersuchungshaft. Noch im Dezember des gleichen Jahres wird die Anklage von Mord auf Totschlag herabgesenkt, denn man findet keine Beweise dafür, dass Philpott den Tod seiner Kinder beabsichtigt hat. Seine Geschichte also quasi, dass er die Kinder aus dem Feuer retten wollte und als Held hervorgehen wollte, die geht auf und die Anklage lautet dementsprechend nur noch auf Totschlag. Geplant gewesen sei ein kleines Feuer und Philpott habe nicht damit gerechnet, dass er seine Kinder ernsthaft in Gefahr bringen könnte. Ist es eine Erklärung für das, was geschehen ist? Ja. Ist es eine Erklärung dafür, dass er nicht trauert, dass er nicht weint, dass er starr ist und dass seine Körpersprache als etwas anderes sagt? Hier sei jedem die Meinung selbst überlassen. Am 12. Februar 2013 findet dann die Verhandlung am Nottingham Crown Court unter großem öffentlichen Interesse statt und die Verhandlung dauert bis zum 2. April. Mick Philpott, Myreed Philpott und Paul Mosley werden des Totschlags für schuldig befunden. Mick Philpott wird zu einer lebenslänglichen Haftstrafe mit einem Minimum von 15 Jahren verurteilt. Myreed und Paul Mosley erhalten 17 Jahre, von denen sie mindestens die Hälfte absitzen müssen, um in Aussicht einer Bewährung zu gelangen. Ein psychiatrischer Gutachter schätzt Philpott als exhibitionistischen Psychopathen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung ein. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass er den Tod seiner Kinder durchaus billigend in Kauf genommen haben könnte. Beweisen kann man es jedoch nicht. Und das ist die Kontroverse, von der ich am Anfang gesprochen habe, die diesen Fall immer wieder begleitet. Denn wir haben auf der einen Seite wirklich den Brand, den Plan, der schiefgegangen ist. Und auf der anderen Seite haben wir den Vater, der den Tod seiner Kinder in Kauf genommen hat. Es gibt viele Argumente, die für die eine Seite sprechen. Es gibt auch viele Argumente, die für die andere Seite sprechen. Zum einen, warum sollte er seine eigenen Kinder töten, nur um die anderen Kinder zu bekommen? Das macht natürlich keinen Sinn. Auf der anderen Seite muss einem bewusst sein, wenn man Brandbeschleuniger einsetzt und Feuer und das im Eingangsbereich eines Hauses legt, dass da Lebensgefahr besteht. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Gründe und verschiedene Argumentationen in dieser Richtung. Es ist schwer, da wirklich zu urteilen und wahrscheinlich werden wir die Wahrheit niemals erfahren. Myreed wird dann im November 2020, also erst vor kurzem, und nach knapp 7,5 Jahren, also nicht mal mehr nach der Hälfte, wie es eigentlich gesagt wurde, aus dem Gefängnis entlassen. Sie lebt in einer Unterkunft in Surrey, in der sie im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen unter ständigen Kontrollen steht. Auch das hat einen Aufschrei in der Bevölkerung bewirkt, die gesagt haben, diese Frau muss im Gefängnis bleiben, denn immerhin ist sie für den Tod von 6 Kindern und vor allen Dingen 6 eigenen Kindern verantwortlich. Und das ist etwas, was einfach unentschuldbar ist und mit 7,5 Jahren Gefängnis nicht abgegolten ist. Und im Grunde genommen bleibt also der Tod von 6 Kindern, nämlich von Jade, John, Jack, Jesse, Jaden und Dwayne, eigentlich irgendwo ungesühnt und vor allen Dingen ist er vollkommen sinnlos. Das ist die Geschichte von Mick Philpott, einem, ja, im Grunde genommen grausamen, wahrscheinlich Psychopathen, der vor nichts zurückschreckt. Es ist schwierig, wie gesagt, ein Urteil hier zu fällen. Wie ist es wirklich? Was ist wirklich passiert? Was wurde erzählt, um quasi bestmöglich aus diesem Fall rauszugehen? Er hat natürlich die höchste Strafe gekriegt, die möglich war. Aber inwiefern ist er, also für Totschlag möglich war, aber inwiefern ist er selbst eigentlich ein Mörder oder ist das Ganze nur ein tragischer Unfall? Er wird tatsächlich in vielen Texten als einer der schlimmsten Mörder überhaupt bezeichnet. Die Frage ist, ist es Mord? Ihr dürft mir sehr gerne eure Meinung dazu natürlich hinterlassen, wenn ihr möchtet, gerne auf Instagram oder auf meiner Homepage keinegnadepodcast.com. Und ja, das ist wieder ein Fall, der, das sind diese Fälle, die nehmen einen immer ganz besonders mit, gerade wenn, wenn alles so ist schwierig auszudrücken, ist schwer zu sagen. Ich kann das schwer in Worte fassen, was in mir vorgegangen ist, als ich von diesem Fall erfahren habe. Ich habe an sehr vielen Stellen Gänsehaut gehabt. Ich habe an sehr vielen Stellen auch Tränen in den Augen gehabt, weil es wirklich unglaublich schwer nachzuvollziehen ist, zu was auch die eigenen Eltern fähig sind, weil es einem doch immer irgendwie das Gefühl gibt, ist man eigentlich überhaupt sicher? Und dann kann man aber nur sagen, zum Glück sind das Dinge, die eine unglaubliche Ausnahme sind und trotzdem jagen sie einem wirklich einen kalten Schauer über den Rücken. Ja, ich bin gespannt, wie eure Meinung zu diesem Fall ist. Wie gesagt, lasst sie mich gerne wissen auf Instagram oder auf der Webseite. Ich freue mich, von euch zu hören. Wir hören uns beim nächsten Mal mit dem nächsten Fall von Keine Gnade. Ich danke euch, macht's gut, eure Heike.